Hallo und herzlich willkommen zum IT Agile Podcast. Mein Name ist Stefan Ruck und ich habe heute hier zu Gast den Konstantin Diener von der Firma Cozy. Magst du dich kurz vorstellen?
Gern. Ich bin Konstantin, ich habe Cozy vor 16 Jahren gegründet, habe einen Background als Informatiker, als Softwareentwickler und über Jahre schon ganz viel Firmen begleitet mit ihren Digitalprodukten und Softwareentwicklung.
Okay, danke. Konstantin und ich kennen uns schon relativ lange, aber gefühlt sind wir uns vor allem in diesem und in dem letzten Jahr ständig bei Konferenzen über den Weg gelaufen und haben dann gesagt, das wäre vielleicht mal ganz cool, über einen Podcast miteinander zu quatschen.
Genau.
Und das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, sind IT-Dienstleister. Wenn diese auf die Idee kommen, dass eigentlich so ein richtiges Produkt so richtig geil wäre. So, weil dann kann man im Idealfall von so Skaleneffekten profitieren und ganz fürchterlich reich werden, ohne immer mehr Leute anstellen zu müssen.
Genau, das kenne ich als Dienstleister ja auch. Bin der, done that. Schon öfters selber ausprobiert. Das ist natürlich, wirkt wie der heilige Gral, so ein, wir sind nicht mehr von dem, was man landläufig so Zeit gegen Geldgeschäft nennt, abhängig, sondern wir können einfach ganz anders skalieren. Wir sind auch, wenn es jetzt wie um aktuelle Phasen im Dienstleistungsgeschäft geht, sind wir davon unabhängiger, dass es vielleicht auch mal Durststrecken gibt, weil wir einfach einen Wertstrom haben, der kontinuierlich über Subscriptions oder sowas funktioniert. Und ein Treiber ist eben oft, dass die Dienstleister auch Problemmuster bei ihren Kunden wahrnehmen und sagen, hey, wir haben jetzt schon das 6., 7. Mal über ein ähnliches Problemmuster mit Kunden gesprochen, mit unterschiedlichen Kunden. Vielleicht kann man da doch was draus machen, was für die Kunden wertvoll ist und für uns auch einen zusätzlichen Umsatzstrom aufmacht.
Okay, genau. Also erstmal ein überzeugender Case. So, aus Business-Sicht total sinnvoll. Jetzt hast du gesagt, been there, done that. Habt ihr Produkt?
Im Moment nicht mehr. Das, was uns immer wirklich Herausforderungen bereitet hat, und da war ein schöner Vortrag auf der Product at Heart dieses Jahr in Hamburg, dass ein erfolgreiches Produkt nicht nur das Produkt selbst sind, sondern auch die Distribution, Vertrieb und so weiter. Und das war der Punkt, wo wir immer dran gescheitert sind. Es war nicht das Produktmanagement. Ja, wir haben ganz am Anfang der Geschichte mal ein Produkt entwickelt. Wir sind ursprünglich als Produktcompany gegründet worden. Damals haben wir, glaube ich, alles falsch gemacht, was man im Produktmanagement so falsch machen kann. Haben dann aber mit der Zeit sehr, sehr viel über Produktmanagement gelernt. Aber rückblickend würde ich sagen, unsere größte Herausforderung war eine, die die IT-Dienstleister nicht unbedingt mit uns teilen, sondern dieses ganze Distribution, Vertrieb und so weiter für das Produkt zu machen.
Mhm. Und warum teilen das IT-Dienstleister nicht mit euch?
Ich glaube nicht, dass das deren Hauptherausforderung in der Regel ist, sondern vor allem, wenn sie eben Dienstleister sind, spezialisiert möglicherweise auf Customizing oder Softwareentwicklung rund um eine Standardsoftware, ein großes ERP-System oder sowas, dann ist das schon relativ klug, wie die da vorgehen, weil die eben auf Problemmustern sehen. Dieses Problemmuster haben wir bei Kunden immer wieder festgestellt und jetzt bauen wir dafür mal ein Produkt. Und damit lässt sich der Vertrieb relativ einfach in deren Dienstleistungsportfolio integrieren. Bei uns war es damals so, dass wir uns Märkte rausgesucht hatten, die wir nicht so richtig durchdrungen hatten und dass wir auch eine Herausforderung hatten. Dann wir mussten die Kunden erstmal finden für dieses Produkt. Also wir hatten uns natürlich eine Zielgruppe überlegt, aber wir waren nicht natürlich in dieser Zielgruppe schon verankert. Und das haben viele Dienstleister, die anfangen, ein Produkt zu bauen. Die haben das ganz automatisch, weil sie schon in der Zielgruppe tätig sind und in der Zielgruppe auch schon als valider Player wahrgenommen werden.
Mhm. Genau, also dann haben wir da schon mal einen ersten wichtigen Punkt, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt. So, also angenommen, ich habe tatsächlich ein Problem gefunden, dass es sich zu lösen lohnt und eine Idee für ein Produkt oder vielleicht sogar ein Produkt, muss das ja irgendwie an die Kunden.
Genau.
Und das ist vielleicht was, oder jetzt aus unserer Historie, also wir sind ja kein IT-Dienstleister, sondern Beratungsunternehmen, aber da ist es auch so, dass wir im Grunde immer dann gescheitert sind, wenn wir irgendeine coole Idee hatten für Leute, zu denen wir gar keinen Kontakt haben. Und das ist, war in unserem Kontext immer tausendmal schwerer zu lösen, als etwas völlig anderes oder Neues an die Leute zu verkaufen, zu denen wir schon Kontakte haben. Also das wird, glaube ich, häufig unterschätzt.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich sehe das bei etlichen Dienstleistern, die, wie gesagt, gut verdrahtet sind in ihrer Zielgruppe, irgendwie deutscher Mittelstand, die ein bestimmtes, mittelständische Firmen, die ein bestimmtes Standardsoftware beispielsweise einsetzen. Und der Dienstleister hat bisher Beratung und Implementierung rund um diese Standardsoftware gemacht und stellt dann, das ist so ein Klassiker, stellt dann fest, hey, die Kunden brauchen als Aufsatz auf diesem Standardsoftware-System immer diese und jene Funktionalität. Und dann ist das ganz charmant, sowas als Produkt anzubieten. Wobei man hier aufpassen muss, da steckt auch gleichzeitig eine Gefahr drin, dass nämlich in solchen Konstellationen, sei es jetzt SAP, sei es jetzt Microsoft, sei es jetzt Atlassian, wenn man sich sozusagen das falsche Problem raussucht oder ein ungünstiges Problem, kann es sein, dass man über Nacht vom Produkthersteller selbst überholt wird, weil der das dann selber in die Software einbaut und damit dieses kleine Produkt, was man hat, wenn es so ein Aufsatz auf so eine Standardsoftware ist, über Nacht irrelevant wird und einem die Kunden quasi über Nacht wegbrechen. Mhm. Und da ist es viel schlauer, und auch gerade bei den Veränderungen, die es am IT-Markt gibt, ist das sowieso grundsätzlich schlau, wenn man sich ein Branchenproblem raussucht, was für eine bestimmte Zielgruppe aus einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Größe relevant ist, aber nicht für alle Nutzer zum Beispiel dieser Standardsoftware, weil diese Probleme meist groß genug für den IT-Dienstleister sind, um da ein sinnvolles Produkt zu platzieren, aber für den Standardsoftwarehersteller uninteressant, weil das einfach eine viel zu kleine Nische ist. Mhm.
Trotzdem scheint es ja, oder ist auch meine Erfahrung, es ist halt für viele trotzdem sehr anspruchsvoll, damit erfolgreich zu sein.
Naja, die Herausforderungen liegen halt oft woanders. Und deswegen sagte ich, wir haben nicht die klassischen Herausforderungen gehabt, im positiven wie im negativen Sinn, weil wir ja ursprünglich mal als Produktcompany gegründet wurden und deswegen auch so eine sehr starke Produkt-DNA immer schon hatten. Die Herausforderung, die ich bei Dienstleistungsunternehmen sehe, die halt sehr stark in, hey, wir verkaufen unsere Dienstleistung, gepolt sind, die haben halt ein völlig anderes Betriebssystem, als du für so eine Produktentwicklung brauchst, was auf was anderes optimiert. Und das führt zu verschiedenen Effekten. Also das führt unter anderem dazu, dass die sich in ihrer Produktentwicklung oft die Frage stellen, wie können wir ein Projekt daraus machen, was uns der Kunde bezahlt, sodass wir die Produktentwicklung nicht selber finanzieren müssen, sondern dass quasi ein Kunde bezahlt. Das ist aber nicht oft ein gesunder Ausgangspunkt für eine Produktentwicklung. Das ist eine Herausforderung. Das nächste ist, dass es immer wieder solche Dienstleister gibt, die sich dann keine dedizierte Produktentwicklungsmannschaft rauskapseln, sondern die Menschen, die gerade im Consulting auf der Bank sitzen, an diesem Produkt arbeiten. Und dabei kommen meist sehr unschöne Produkte raus, denn das kennen wir ja selber. Also jeder, der mal Zeit hat, an irgendwas arbeitet, alles das, was wir aus der Softwareentwicklung, aus der Produktentwicklung kennen, funktioniert dann halt nicht. Stabile Teams und so weiter, alles das, was wir eigentlich haben wollen, das funktioniert dann in dem Zusammenhang nicht. Und es ist halt sehr das, was im Projektgeschäft gut und hilfreich ist, dass einem das oft in der Produktentwicklung im Weg steht. Auch so dieses, ich suche nach sehr großen ersten Pilotkunden. Das ist im Dienstleistungsgeschäft ist das super, weil du da eine ganze Reihe von Leuten, ein ganzes Team unterbringen kannst, sichere Umsätze über einen längeren Zeitraum hast, ein tolles, beeindruckendes Logo auf deiner Webseite als Referenz. In der Produktentwicklung kann das eben das Problem werden, dass du dann am Ende doch Individualsoftware für diesen einen riesengroßen Kunden machst, der natürlich eine relativ hohe Machtposition hat, weil er sagt, hey, ich bezahle hier diesen ganzen Kram, und am Ende kein Produkt rauskommt, was Probleme einer Branche oder einer Zielgruppe löst, sondern Probleme dieses Kunden löst. Und meist kriegt er dann dieses Produkt, was eigentlich eine Individualentwicklung ist, für einen Bruchteil des Geldes, was er für eine echte Individualentwicklung bezahlt hätte. Denn man möchte es ja als Produkt anderen verkaufen, stellt dann aber fest, dass das gar nicht funktioniert.
Mhm. Ja, genau. Wir haben auch immer wieder mit so Kunden zu tun, die so einen Ansatz fahren, aber dann schon ein bisschen weiter sind. Die haben dann nicht mehr einen großen Kunden, sondern irgendwas zwischen 4 und 6. Vor Ewigkeiten habe ich dafür mal den Begriff Pseudoprodukt gelesen. Also weil du hast schon was du an mehrere verkaufst, aber das sind noch so wenige, dass es kein echtes Produkt wird. Und das, meine Erfahrung ist, das macht das, was du eben beschrieben hast, sogar noch schlimmer. Weil wenn du nur einen großen Kunden hast, ist wenigstens klar, was du machen musst, um den zufriedenzustellen. Und jetzt hast du 6, die alle durcheinander schreien, die aber alle so wichtig sind, dass du niemanden von denen verprellen kannst.
Ja, das ist das eine, dass du sehr stark so eine Schulfußball-Attitüde in diesem Produktteam hast. Die rennen immer dahin, wo der Kunde am lautesten schreit. Und auch von der Softwarearchitektur erkennt man diese Produkte meist, wenn man da reinguckt, sehr schnell, weil dann ganz viele solche Sachen wie if Kunde gleich oder Mandant gleich XYZ, dann tu dieses, und wenn gleich ABC, dann tu jenes. Also dass man so haufenweise Sonderlocken, die einzelnen Kunden brauchen, im Produkt drin hat und das Produkt irgendwie nicht... Also es ist irgendwie die Vereinigungsmenge dessen, was die Kunden alle an Sonderlocken haben, und das sieht man dem Ding auch an. Mhm. Und das ist auch extrem schwer zu warten. Und ich glaube, womit das auch zu tun hat, und das stellen wir immer wieder fest, wenn wir mit solchen Organisationen arbeiten und denen beim Produktmanagement helfen, dass die meist auch noch hinter der Welle sind. Denn die arbeiten basierend auf Anforderungen, die ihre Kunden haben. Also so ein hey, ich bräuchte ein XYZ in meiner Software. Ihr müsstet mal das und das ins Produkt einbauen. Und das ist aber ja kein Produktmanagement, wie wir es verstehen wollen, sondern Produktmanagement wäre die Zielgruppe zu verstehen und im Zweifel vor denen rauszufinden, was deren nächstes großes Problem ist. Keine Ahnung, eine gesetzliche Änderung oder irgendwas, was sich grundsätzlich in der Arbeitswelt ändert oder in deren Geschäftsmodell ändert, weil du deine Zielgruppe eben relativ gut kennst, weil du dir auch da wieder eine spitze Zielgruppe rausgesucht hast, deren Vokabular, deren Lingo du so gut beherrscht, und dann eben selber mit Dingen in eine Product Discovery zu gehen, wo du sagst, das müsste eigentlich das nächste Ding sein, was für die relevant wird, und dass die dann regelmäßig sagen, ja, da haben wir schon intern drüber geredet, wir wussten noch gar nicht, wie eine Lösung aussehen kann, und die haben offensichtlich das Problem jetzt schon richtig verstanden und eine Lösung dafür gebaut, aber das dauert eine echt lange Zeit bei vielen Dienstleistern, die ein Produkt bauen, weil sie ja und dann sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Betriebssystemen. Sie waren ja auch in ihrem Projektgeschäft immer gewöhnt, dass sie auf das reagiert haben, was der Kunde so an Anforderungen an sie gestellt hat. Wir brauchen mal eine Migration ins System XYZ. Wir bräuchten mal 3 Stück Java-Entwickler für ein halbes Jahr und. Und waren da auch sehr reaktiv unterwegs. Das ist was Dienstleister im Moment auch schwer zu schaffen macht, weil sie ja jetzt eigentlich ihre Kunden besser adressieren können müssten in der aktuellen Zeit, wo der Kunde einfach nicht mehr anruft und sobald ich schreie, ich kann toll Java entwickeln, ich sofort drei super Projektangebote auf dem Tisch habe. Aber das ist eine schwierige Transformation, sind wir wieder bei diesem Betriebssystem als reagierender Dienstleister, und jetzt müsste man eigentlich in ein Betriebssystem kommen, wo man agierender Produkthersteller ist und sozusagen sich die maßgeblichen Probleme der Kundschaft raussucht und dafür sich Lösungsideen überlegt und die auch natürlich in Product Discovery Prozessen mit seinen Kunden verprobt und nicht einfach nur am Reißbrett entwirft und dann baut.
Genau, und was könnte dabei helfen? Also wie komme ich dahin?
Also, was ich gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder diskutiert habe mit einem Kunden, ist dieses schon die Ideen seiner Kunden als Auftakt zu nehmen. Ja? Und wir in diesen Dienstleistungs-Produktherstellerkonstellationen hinterfragen wir die Ideen und Anforderungen der Kunden meist zu selten. Also hinzugehen und zu sagen, okay, dann diese Idee als Auftakt zu nehmen für einen geordneten Product Discovery Prozess. Zu sagen, okay, ich verstehe, wie die Lösung aussieht. Jetzt würde ich gerne das Problem reverse engineeren. Was wird für dich besser? Und dann einfach mal 2 Handvoll Customer Interviews machen mit ähnlich gelagerten Kunden, um rauszufinden, ist das überhaupt was wir aus der Lösung reverse engineered haben als Problem, ist das überhaupt ein Problem, was in der gesamten Branche existiert oder in unserer gesamten Zielgruppe existiert. Und dann kann ich eben auch hingehen und vielleicht eine bessere Lösung, wenn ich das Problem validiert habe und festgestellt habe, hey, das gibt's da draußen, aber das hat über die ganze Zielgruppe unterschiedliche Spielarten und so könnte eine generische Lösung aussehen für all diese Kunden. Dann komme ich vielleicht mit einer Lösung, die möglicherweise, nicht unbedingt, diesen einzelnen Kunden, der mal diese Anforderung reingeschoben hat, nicht hundertprozentig zufriedenstellt, dafür aber für ganz viele andere auch nützlich ist. Und damit entwickle ich dann wieder eher ein Produkt, anstatt so ein Flickenteppich aus, hey, meine Kunden haben aber gesagt, ich brauche das und das, bau mir das mal ein.
Heißt das dann, dass man auf diese spezifischen Bedürfnisse, die Kunden vielleicht haben, also wenn das nur ein Kunde hat, gar nicht mehr reagiert?
Naja, gar nicht mehr ist ein großes Wort oder sind 2 größere Wörter, ist ein großer Begriff.
3 sogar.
Man reagiert schon darauf, aber man reagiert auch nicht von heute auf morgen, aber man reagiert in Zukunft eher darauf, indem man immer versucht zu verstehen, was wird denn im Leben der Kunden besser, wenn sie das haben? Ja, was haben sie denn heute für eine Herausforderung, die sie nicht gemeistert kriegen? Was wird denn im Leben der Kunden besser? Das ist natürlich nicht unbedingt das, was die gewöhnt sind, auch aus dem Dienstleistungsgeschäft, von diesem Dienstleister zum Beispiel, ist nicht unbedingt was, was die gewöhnt sind. Aber dann hilft das auch dabei, vor die Welle zu kommen. Denn wenn ein Kunde zum Beispiel relativ weit vorne ist, gedanklich, was er so an Themen hat, und ich habe 60 Kunden für dieses Softwareprodukt und stelle fest, dass eigentlich alle anderen 59 ein ähnlich gelagertes Problem haben, aber die haben das entweder noch gar nicht festgestellt oder die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen oder die sind noch gar nicht dazu gekommen, sich eine Lösung auszudenken. Das heißt, ich schaffe es dann sogar, 59 von denen irgendwie zufriedener zu machen, weil ich ein Problem für die gelöst habe, wo sie noch gar keinen richtigen Henkel dran gekriegt haben. Ja, aber natürlich ist das eine Umstellung, vor allem wenn die Kunden gewöhnt waren, dass sie mit Euros gewedelt haben und dann hat der Dienstleister das ins Produkt eingebaut. Wo ich vorsichtig mit wäre, ich sage nicht, dass man das gar nicht machen soll, aber mit Vorsicht zu genießen ist so ein, hey, das kannst du schon haben, aber wir haben festgestellt, dass das nichts Breitentaugliches ist. Wir können dir das gerne als Customized Add-on bauen. Warum vorsichtig? Weil man das nicht so oft machen sollte. Sonst ist man doch wieder in diesem Dienstleistungskonglomerat und baut sich irgendwie eine unpflegbare Produktlandschaft. Aber das kann zum Beispiel ein Ausweg sein, wenn der eine Kunde super spezielle Anforderungen hat, dass man dann irgendwie so eine generische Schnittstelle baut. Ja, wir müssen das in System XYZ exportieren können. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ihr müsst einen Export für dieses System bauen. Dann könnte eben der Produktansatz sein, nein, wir bauen eine allgemeingültige Schnittstelle und an die docken wir dann ein individuelles Stück Software an, was wir nur für dich schreiben, was dieses super ausgefallene Zielsystem mit Daten versorgt.
Das ist auch Also das ist das, was wir relativ häufig auch bei Kunden sehen, die dann so sehr branchenspezifische Produkte oder Pseudoprodukte haben, dass bei Kunden dann häufig einfach der nachvollziehbare Wunsch da ist, das mit ihren existierenden Systemen zu verbinden.
Naja, am Ende wollen wir das ja auch. Ja. Also am Ende wollen wir das ja auch. Ich habe ja 10 Jahre Beratung in der Bank gemacht und bin immer hellhörig geworden, wenn irgendjemand gesagt hat, an der Stelle brauchen wir einen Excel-Export. Oder ein Excel-Report. Das waren in der Regel keine Reports, denn Reports aggregieren ja irgendwas. Sondern das war so, und wir dumpen mal die ganzen Daten dieses Prozesses in Excel raus. Und da war immer die Frage, warum? Und dann kommt irgendwie nach längerer oder kürzerer Diskussion raus, ja, wir nehmen die Daten, wir exportieren die in Excel, dann machen wir mit S-Verweis irgendwelche Magie und dann importieren wir die in System XYZ und weisen die dann da wieder zu. So, und aber das ist ja keine Automatisierung, wie wir die eigentlich haben wollen. Die ist ja nicht zukunftsfähig. Also natürlich wollen wir eine Integration mit umliegenden Systemen. Und die meisten davon werden wir wahrscheinlich irgendwann beherrschen, weil in so einer Zielgruppe, in so einer branchenspezifischen Zielgruppe, wir die meisten dieser Umsysteme wahrscheinlich kennen, die begegnen uns regelmäßig. Aber wenn dann da irgendwie ein Exot dabei ist, dann kann dieses, hey, wir haben hier eine allgemeine Schnittstelle und über die binden wir jetzt dein Exotensystem an, kann eben ein Ausweg sein.
Wir sehen dann relativ häufig, dass das, also wenn der Dienstleister jetzt nicht super klein ist, dass das organisatorisch dann auch getrennt wird in Developer und Consultants.
Das sollte man auf jeden Fall machen, sonst kommt ja das raus, was ich eben besprochen habe, dass ich dieses Projektbetriebssystem nie richtig rauskriege aus meinem Produkt, weil die handelnden Personen immer wieder aus dem Projektbetriebssystem da reinkommen und sozusagen, das klingt jetzt hart, aber das immer damit wieder kontaminieren. Alles, was du an Produktmanagement dann versuchst, jedes Mal, wenn wieder jemand aus diesem anderen Betriebssystem da reinkommt, dann führt das dazu, dass du doch wieder in Projekten denkst. Welchen Sponsor bei den Kunden finden wir? Und da können wir doch ein geiles Implementierungsprojekt draus machen und kurzfristig einen Haufen Geld mitverdienen. Aber da habe ich in einem amerikanischen Podcast mal was Schönes gehört. Da hat er erzählt, dass er bei irgendwie New Relic oder sowas war und also einem dieser Application Performance Management Anbieter, und dann haben sie sich von irgendeinem Kunden mal breitquatschen lassen, auch einen Agent, weil man ja da so Agents in die Software reinhängt, einen Agent für SUSE Linux zu bauen, den dieser eine Kunde haben wollte. Und sein schöner Spruch dazu ist, und das muss man sich immer wieder generell im Produktmanagement, aber hier noch mehr ins Gedächtnis rufen, a no is temporary, a yes is forever. Die haben dann noch 6 Jahre lang jedes Release ihrer Software gegen SUSE Linux testen müssen in verschiedenen Versionen, ob die Agents da funktionieren, weil sie einmal an der falschen Stelle Ja gesagt haben. Aber organisatorische Trennung, da gebe ich dir vollkommen recht, die muss sein. Und die Frage ist halt, wie krass macht man die?
Also sehr krass wäre wahrscheinlich unterschiedliche Organisationseinheiten und die Leute sind ausschließlich Consultants oder Entwickler.
Genau, ich würde sogar mittlerweile noch einen Schritt weiter gehen, weil so ein Zwei-Betriebssystem-Geschichte auch was mit der Kultur in der Firma macht und mit der Stimmung in der Firma macht. Denn du hast ja dein Produktentwicklungsteam, was im Zweifel erstmal Geld kostet, möglicherweise, wenn du nicht einen Sponsor findest, die Gefahren dessen habe ich gerade schon gesagt, aber du hast erstmal ein Team, was Geld kostet und du hast eine ganze Menge an Teams, die Geld verdienen, die Umsatz machen und das führt zu nicht unerheblichen Spannungen in so einer Organisation. Also das heißt, wenn ich das nochmal machen würde und bei uns war es wahrscheinlich besonders extrem, aber wenn ich das nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich eine eigene Firma dafür ausgründen, damit die miteinander nichts mehr zu tun haben. Denn es ist dann oft so, das Produktentwicklungsteam wird von den Kundenteams oder Consultingteams oder sowas, das wird so, ja, die verbrennen ja da nur Geld, so wie die arbeiten, würde ich gerne mal Urlaub machen, ist ja nett und die müssen sich nicht mit Kunden rumärgern und denen im Zweifel irgendwelche komischen Anforderungen ausreden und so weiter. Die können machen, was sie wollen. Umgekehrt es ist halt bei dem Produktteam natürlich häufig so, dass die sagen, die da drüben, die sehen genau am Ende des Monats, was sie für einen Wertbeitrag für die Firma erwirtschaftet haben, weil da eine dicke Rechnung geschrieben wird. Wir müssen selbst eigenverantwortlich gucken, wie wir Wert stiften, was wertstiftend ist. Die Kundenteams, Consulting-Teams können sich da stärker zurücklehnen, weil sie im Zweifel das machen, was der Kunde sagt. Ja. Und der Kunde sich irgendwie eine Meinung darüber bilden muss, was er für wertstiftend hält und wofür sein Geld ausgeben will. Also das führt zu ganz schönen Spannungen innerhalb der Organisation. Kann zu Spannung führen, muss nicht. Ich habe das auch anders erlebt. Jetzt schon bei Firmen, mit denen wir gearbeitet haben, da gibt es diese Spannung nicht. Also zumindest habe ich sie nicht wahrgenommen, aber das kann im Extrem halt zu so Spannung führen und deswegen würde ich das sehr stark trennen, damit es diese Spannungen nicht gibt. Und es gibt auch noch einen inhaltlichen Grund, warum ich das trennen würde. Aber was sind deine Erfahrungen, Stefan, damit?
Also diese Spannung, die sehe ich auch, ne? Kommen immer wieder. Bei der Trennung in zwei Firmen, da bin ich gerade unsicher. Das ist bei unseren Kunden mindestens unüblich. Also ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Und eine Herausforderung ist, wenn man das tut, wäre ja, wie man Querfinanzierung regelt. So, weil insbesondere am Anfang sich möglicherweise ja die Produktentwicklung und der Produktverkauf alleine noch nicht rechnet.
Genau.
So, also müsstest du entweder noch eine Holding oben drüber haben, wo der Vertrieb mit angesiedelt ist, oder irgendeinen anderen pfiffigen Mechanismus, wie man das dann auseinanderrechnet, ne?
Ja, im Zweifel, wie sagte letztens ein Unternehmer zu mir, ein IT-Unternehmer, das hält dich wacher, wenn du mit begrenzten Ressourcen umgehen musst. Das wäre dann aber auch eine sehr klare Ressourcenaufteilung, also Ressourcen im Sinne von Geld, dass du sagst, wie bei einer Startup-Finanzierung, das Dienstleistungsgeschäft gibt jetzt auf Basis dieser und jenes Finanzierungsmodells Geld da rein, ob als ein Batzen oder in Tranchen, wenn bestimmte Ziele erreicht sind, so wie bei manchen Startup-Finanzierungen auch. Das musst du dann regeln, klar, aber das ist natürlich auch so ein, damit ist klarer, was du an Geld zur Verfügung hast. Mhm. Und was du tun musst, um das nächste Geld zu bekommen. Was ich schon gesehen habe, ist, dass wenn die Produktentwicklung Teil derselben Gesamtorganisation ist, ist nicht so ganz klar, was die kostet und was die auch kosten darf, was die Firma sich das leisten will. Das kriegt man nicht so einfach auseinander dividiert.
Also wobei, also die mechanisch ist es ja relativ leicht, aber es ist dann schwerer, das auch durchzuziehen, ne?
Ja, und dann hast du so Diskussionen wie, sitzen die im selben Büro, wer bezahlt denn das Büro und wer bezahlt denn das Internet und machen wir dann interne Leistungsverrechnung? Da sagen die meisten dann, wir sind doch nicht bescheuert, wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Wenn man das als zwei Organisationseinheiten trennt, dann muss man diese Fragen automatisch beantworten. Mhm. Und so gibt es dann im Zweifel auch so linke Tasche, rechte Tasche, so ja, die Lizenzen müssen die nicht selber bezahlen und das müssen die nicht selber bezahlen. Dann wird doch wieder nicht so klar, was wir für Produktentwicklung ausgeben. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist so die Ultima Ratio, das würde ich jetzt so machen, aber ich glaube, dass mit einer sauberen Trennung vor allem inhaltlich die meisten Dienstleister schon extrem gut fahren.
Genau, und du hast gesagt, es gibt auch noch einen inhaltlichen Grund, warum wir trennen.
Der inhaltliche Grund ist, das ist mir jetzt auch gerade wieder in den letzten Wochen so bewusst geworden, in der Arbeit mit Kunden. Ich vergleiche das ganz gerne. Ihr habt ja auch in der Vergangenheit mal mit WUGA und so viel gearbeitet. Und was mich bei denen immer fasziniert hat, war so ein Shared-Nothing-Konzept. Und daran insbesondere, wenn Teams bei denen Code miteinander teilen wollten, dann war das, wenn ich mich richtig erinnere, nur als Open-Source-Projekt möglich. Also es gab kein so, ich baue eine Bibliothek intern und die kannst du mitbenutzen, sondern es galten dieselben Regeln wie für andere Open-Source-Projekte, um Dinge miteinander zu teilen. Ich glaube, das war das, was Jesper mir damals mal gesagt hatte, als ich auch bei denen vor Ort war. Und was ich bei einer inhaltlichen, wenn die inhaltliche Trennung nicht gut genug ist, ist das eigene Consulting halt meist gleicher als die anderen Kunden. Das heißt, wenn aus dem eigenen Consulting Anforderungen, Wünsche, Ideen kommen, haben die natürlich einen viel kürzeren Dienstweg und es ist für die viel einfacher, was zu erreichen. Was dann wieder dazu führt, dass man das sehr stark priorisiert und vielleicht diesen Anforderungen mehr Gehör schenkt. Das heißt, die eigene Consulting-Abteilung bei dem Dienstleister darf eigentlich nur yet another customer sein. Und das heißt, auch so was Dokumentation der Software angeht, was Release Notes angeht und so weiter, muss man sich immer an dem normalen Kunden ausrichten. Und auch das Consulting, Eat Your Own Dog Food, kriegt dieselben Informationen und hat jetzt zumindest outbound im Produkt keine andere Rolle als die übrigen Kunden auch. Und das ist eine herausfordernde Trennung, die führt aber dazu, dass man ein ordentliches, sauberes Produktmanagement machen kann und dann nicht durch die Hintertür doch wieder eher Erfüllungsgehilfe der eigenen Consulting-Kollegen ist.
Das würde aber nur in dem Fall gelten, dass du auch, also dass du das Produkt auch ohne Consulting verkaufst.
Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also das ist genauso, wie wenn ich jetzt, also ich vergleiche das dann gerne mit einem Software-Anbieter, der Individualsoftware entwickelt und der sich aber, keine Ahnung, für Mobile-Entwicklung oder sowas einen ganzen Satz an Bibliotheken zusammengestellt hat, die die Arbeit einfacher machen bei diesen Kunden. Und das funktioniert aus meiner Sicht auch, also damit enable ich mein Dienstleistungsgeschäft. Aber es gibt auch andere, die diese Komponenten verwenden. Die zahlen dafür auch Geld oder die zahlen dafür Geld, meine Dienstleistungskollegen im Zweifel nicht. Aber wenn ich jetzt bei der Weiterentwicklung dieser Softwarekomponenten, die Enabler für mein Geschäft, aber auch Enabler für andere Leute Geschäft sind, wenn ich bei der Weiterentwicklung jetzt zu stark auf meine eigenen Mobile-Entwickler hören würde, dann würde ich wieder auf deren Bedarfe hin was bauen. Das heißt, die dürfen nur ein Kunde unter vielen sein, die ich genauso behandle. Vielleicht nicht, was Ideen angeht, aber spätestens dann, wenn es um Software-Releases geht, ordentliche Release-Notes, ordentliche Dokumentation, so wie das alle anderen Kunden auch erwarten, damit die damit ihr Geschäft enablen können. Und damit wäre das schon, wären das schon Komponenten, ohne die mein Dienstleistungsgeschäft, also der Dienstleistungsteil meines Geschäfts, deutlich schlechter funktionieren würde, weil ich eben diese Komponenten habe, die mir einen echten Vorteil verschaffen.
Wir haben jetzt ja erstmal gesprochen von Produkten, die wir so an Kunden verkaufen. Ja, so ein Zwischenschritt könnten ja, keine Ahnung, wie man das nennen will, interne Produkte oder Plattformen sein. Also ich sage, wir bauen uns etwas, was wir immer wieder verwenden können in den Projekten, aber verkaufen im Grunde keine Produktlizenzen. Ne? Was wäre dann was anders oder gilt im Grunde alles, was wir bisher diskutiert haben, dann auch?
Da muss ich mal kurz überlegen, was dann anders ist. Also das ist aus meiner Sicht im Produktmanagement insofern noch schwieriger, weil die Gefahr im Elfenbeinturm zu enden noch größer ist. So, hey, weil ich ja interne Kunden habe und keine echten am Markt, die mir über Geld bezahlen oder kein Geld bezahlen, eine Rückmeldung geben, ob das wertvoll für sie ist. Also das ist die Aufgabe ist, das kann tatsächlich, so wie du sagst, in der Transformation ein Zwischenschritt sein. Im Produktmanagement, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das sogar noch herausfordernder, weil Werthypothesen zu verproben noch viel anstrengender ist. Und solche, und das ist ja das, was selbst Product Companies oft mit ihren Platform-Teams und sowas haben, dass die aufpassen müssen, dass die nicht ein Eigenleben entwickeln, weil sie eben keinen Kontakt zu den tatsächlichen Endkunden haben, dann haufenweise Zeug bauen, was sie geil finden. Das ist wie diese Transformationsteams, die ihr, glaube ich, auch aus eurer Arbeit kennt, die sich dann Lösungen für Probleme ausdenken, die keiner hat. aber sie darüber einen coolen Vortrag über transparente Gehälter auf der letzten Konferenz gesehen haben und dann bauen sie an einem transparenten Gehaltsmodell, obwohl das überhaupt null unter den Top 10 der Probleme der Organisation gerade ist. Also das finde ich noch eine viel größere Herausforderung, weil man dann gucken muss, wie man die Bodenhaftung zu den Kunden herstellt und dass die wirklich an wertstiftenden Problemen arbeiten und nicht an dem, was sie gerade cool finden.
Ja. Ich muss die ganze Zeit denken, wenn du erzählst, und es passt alles auch zu meiner Erfahrung, ne? Ja, würde ich überall zustimmen. Ich habe als Student in so einer Bude gearbeitet, die haben so ein ERP-System für kleine und mittelständische Unternehmen gehabt. Also was wie SAP, nur viel, viel kleiner, mit einem Fokus auf Produktion.
Ja.
Und das war für mich damals im Studium ganz fürchterlich, weil das war in COBOL geschrieben. Und das war ja so weit weg von dem, also ich habe dann Smalltalk kennengelernt und dachte, das wäre geil und in COBOL kannst du ja nichts machen. Ne? Also schreibst 1000 Zeilen Code nur dafür, dass einmal Daten aus der Datenbank an der Oberfläche angezeigt werden. Und die hatten, und der Laden war keine 20 Leute groß. Ne? Die hatten im Grunde so ein Standardprodukt, dass die aber nie nur als Standardprodukt verkauft haben. Die haben das immer angepasst. Und es stand dann, also im Grunde war das sowas wie eine Plattform. Also es stand auf der Rechnung mit drauf, irgendwie nochmal 35.000 D-Mark damals noch. Und dann die Anpassungsaufwände, die manchmal 5.000 waren und manchmal 500.000. Und es ist aber rückbetrachtend faszinierend, wie gut die das gebacken gekriegt haben. Also es war so, dass die das dieses Produkt jedes Mal kopiert haben für jeden Kunden. Also auch, weil COBOL viel zu schwache Abstraktionsmechanismen hatte, um wirklich zu sagen, da gibt es verschiedene Layer oder sowas. Das war einfach nicht möglich. Und dann haben die aber über super disziplinierte Dokumentation im Code, konnten die über Vergleiche feststellen, was sich jetzt für den Kunden geändert hat. Und auch rückwirkend, wenn man dann festgestellt hat, dass es irgendwo einen Bug gibt in dem Kern, konnte man mit Textsuche im Grunde alle Kundenimplementierungen rausfinden, wo man Änderungen machen musste. Und das hat man dann gemacht. Das war natürlich relativ langweilig und stupide, aber eigentlich auch kein, also wenn du rein auf den finanziellen Teil guckst, kein großer Akt, ne? Aber im Worst Case hat da mal jemand 2 Tage dran gesessen.
Ja.
Und das überall nachgezogen. Also es war, und ich vermute, dass die das dabei geholfen hat, dass der Laden relativ klein war. Also weil es im Grunde ja keine weiteren Organisationseinheiten gab, außer die Firma. Und dass der Geschäftsführer da irgendwie, der war damals schon relativ alt, also der hatte, als ich da angefangen habe, bestimmt 30, wenn nicht 40 Jahre Erfahrung in der Branche. Und der, glaube ich, dann ein sehr gutes Gefühl dafür hatte, was man ins Produkt übernimmt, aus den ganzen Anpassungen und was nicht. Und was sie nicht übernommen haben, war bestimmt 99% oder mehr.
Ja, also was du da ansprichst, ist ja, weil wir uns sehr stark um Firmen jetzt gerade gekümmert haben, die eigentlich aus der Dienstleistung kommen. Hier ist es oft so, das ist ja nochmal ein ganz neues Feld, wo wir bestimmt auch mal ein eigenes Thema draus machen, wir zwei, aber das ist ja ein neues Feld. Das sind so Leute, die selber ein Problem hatten und aus einer Zielgruppe kamen und so sind ja ganz viele Branchensoftware-Produkte entstanden. Und auch lange Zeit, was in ihrer Branche so abgeht, gut genug verstanden und sogar, ich will sogar sagen, an manchen Stellen antizipiert haben, sodass sie immer eine sinnvolle Software-Antwort dafür hatten. Und irgendwann hat das aber nicht mehr so prall funktioniert, dass sie nicht mehr da auf der Höhe der Zeit waren, was denn jetzt genau die Herausforderungen für die Branche sind. Denn am Anfang waren sie immer vor der Welle. Ja? Und ich meine, die Veränderung war halt auch Wahnsinn, wenn du von Karteikarten auf ein EDV-System umgestellt hast. Ein EDV-System, wo der Entwickler genau verstanden hat, wie dein Geschäft funktioniert. und du nicht einfach Access verwendet hast. Aber das war ja ein Riesensprung. Und heute ist es dann so, dass der Sprung mit den einzelnen Versionen eben nicht mehr so riesig ist.
Mhm. Ja. Genau. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf ein Thema, das wir ganz am Anfang hatten, als letzten Themenblock für heute.
Ja.
Die Finanzierung.
Ja.
So. Was man raushören konnte, und das wäre zumindest auch meine Erfahrung, Produktentwicklung ist teuer. Das macht man nicht mal so nebenbei mit, während man Projektgeschäft macht. Ja. So, irgendeine Idee, wie teuer?
Also wir haben damals für alle Produkte, mit denen wir uns versucht haben, und wie gesagt, es ist eher so daran gescheitert, dass wir mit den Produkten, die wir da gemacht haben, ein ganzes Stück weit wegfahren von der Zielgruppe, die wir schon kannten. Also wir mussten erstmal Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe aufbauen. Das Verständnis hat ganz gut geklappt, aber Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe aufbauen, um erste Erfolge zu feiern und dieses ganze Distribution-Zeug. Aber ich glaube, mit dem, was wir so über die Jahre an Produktentwicklung gemacht haben, haben wir bestimmt zwischen 250.000 und 500.000 Euro ausgegeben. Und wir werden damit relativ schnell in sechsstellige Bereiche kommen, die ihr im Zweifel bereit sein müsst, als Unternehmer vorzufinanzieren. Mhm. Und das sieht man ja auch bei Startups. Hatten wir vorhin auch, so tatsächlich ein Startup daraus zu machen. Die meisten, selbst von IT-Startups, brauchen irgendwie ein sechsstelliges Funding, damit die richtig abheben können. Das heißt nicht, dass ihr gleich 500.000 auf die Seite legen müsst. Natürlich gibt es, und das ist das, wo wir immer wieder diesen Unternehmen helfen können, gibt es dann Mechanismen, ein eigenes Betriebssystem aufzubauen, was möglichst schnell Wert identifiziert und Wert stiftet und in der Produktorganisation raus aus diesem Dienstleistungsbetriebssystem kommt. Aber man muss schon so überzeugt davon sein, dass man bereit ist, mal irgendwie 200.000, 300.000 Euro auch beiseite zu legen, um so eine Produktentwicklung mit dem passenden langen Atem auszustatten.
Das würde auch ungefähr mit meinem Gefühl korrelieren. Und ich bin nicht sicher, ob ich es richtig erinnere, weil das so lange her ist, dass ich Frederick Brooks The Mythical Man-Mans gelesen habe. Ich bin der Meinung, da steht so eine Dreierregel drin. Also, dass er sagt, wenn du was gebaut hast, was für dich funktioniert, und du möchtest, dass es auch für andere funktioniert, dann kostet es dreimal so viel. Und wenn du möchtest, dass es ein Produkt ist, kostet es nochmal dreimal so viel.
Das tatsächlich würde ich das wahrscheinlich unterschreiben. Ich erinnere mich an die Passage gar nicht mehr genau, aber das ist auch schon ewig her, das Buch gelesen zu haben. Aber das würde ich direkt unterschreiben. Mhm. Aber das Interessante ist, in einem dieser Produktentwicklungsteams, und das sollte man sich halt auch regelmäßig wieder vor Augen führen, habe ich dann mal die Rechnung aufgemacht und gesagt, okay, das hier kostet an Personalkosten und so ein Sprint bei uns. Mhm. Sind wir der Meinung, dass wir dafür entsprechenden Wert gestiftet haben? Ja? Ich meine, das geht in diesem Zeit-gegen-Geld-Geschäft, geht das bei manchen Dienstleistern ganz gerne verloren, so nach dem Motto, ein Sprint kostet den Kunden 40.000 Euro. 50.000 Euro, haben wir jetzt für 40.000, 50.000 Euro hier Wert geschaffen? Ja? Mhm. Und sich diese Frage regelmäßig mal zu stellen. Und die weiß ich, dass die in vielen Dienstleistungsorganisationen verloren geht, weil ja am Ende sowieso der Kunde entscheidet, was gemacht werden soll. Da haben wir auch eine andere Philosophie dazu, den Wert zu maximieren. Aber dann in so einem Produktteam ist das natürlich brachial, zu sagen, okay, wir haben hier ein Funding von unserer Dienstleistungsorganisation gekriegt, das ist maximal 250.000, dann müssen wir ein Break-Even erreicht haben und wir verbrennen hier pro Sprint 50.000 Euro. Das heißt, wir haben 5 Sprints. Mhm. 10 Wochen. Dann muss das Ding fliegen. Ja. Und das schärft nochmal so krass den Kompass auf, tun wir hier wirklich was, wovon wir meinen, dass wir damit Geld verdienen können, dass das wirklich ein nachhaltiges Kundenproblem löst. Das ist das, was hier dieser IT-Unternehmer meinte mit, das hält dich auf eine ganz andere Art wach. Ja? Mhm.
Meine Fragen, die ich mir so notiert hatte, habe ich dann durch. Hast du noch irgendwas, was wir auf jeden Fall besprechen sollten heute?
Vielleicht noch so eine kurze Beobachtung. Ich finde das immer wieder praktisch, weil wir ja weil wir Dienstleister sind in der Produktentwicklung, dann mit anderen Dienstleistern, die Produktentwicklung machen, zu sprechen und denen auch mit unserer persönlichen Geschichte weiterhelfen zu können, weil ich jetzt nicht nur irgendein externer Produktentwicklungscoach bin oder irgendein externer Dienstleister, sondern wegen dieses bin der, done that, auch diese ganzen Schmerzen mal gespürt haben. Und das ist immer wieder schön, dann mit solchen Organisationen zu arbeiten, weil man da doch vieles mitgeben kann an praktischen Erfahrungen und die dann dieselben Schmerzen sich nicht auch noch einhandeln müssen. Mhm. Ja. Und es macht Spaß. Weil man auch da wieder Wert stiften kann und direkten Wert sieht in der Arbeit, die man dann da tut. Mhm.
Okay, cool. Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also wir hatten das Thema, ich brauche irgendwie Zugang zu den Kunden, also Kanäle, wichtiges Thema. Wenn ich ein IT-Dienstleister bin mit einem Branchenfokus, dann sollte das relativ einfach gehen, wenn ich in dieser Branche bleibe. Ich muss deren Probleme verstehen. Das sollte auch relativ einfach gehen. Ist in der Praxis aber nicht immer ganz so einfach, weil man einfach anders gepolt ist, weil man tendenziell halt Anforderungen umsetzt und vielleicht gar nicht immer die Bedürfnisse und Probleme versteht, die der Kunde dahinter hat. Also da ist eine große Änderung, ne? Das, was du dann auch Produktdenke genannt hast. Wir müssen mindestens während der Transitionsphase wahrscheinlich irgendwie ja beides parallel machen. Also weiter Projektgeschäft machen und Produktentwicklung und müssen irgendwie dafür sorgen, dass dann nicht die Produktentwicklung immer beschädigt wird. Im Zweifel wahrscheinlich über eine organisatorische Trennung bis hin zu eigenen Firmen. Mhm. Und wir müssen die Finanzierung sicherstellen. Und dafür müssen wir, also zum einen muss einem bewusst sein, dass das nichts ist, was man so nebenbei aus der Portokasse finanziert, sondern dass tatsächlich schnell eine 500.000 oder 6-stellig werden kann, was man dafür investieren muss. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber erstmal ist das natürlich Geld, das woanders fehlt. Und sei es nur auf dem Privatkonto des Besitzers.
Oder in oberfancy ausladenden Team-Events oder was auch immer. Ja.
Okay, dann vielen Dank dir, Konstantin.
Ich danke dir, Stefan.
Für deine Einsichten und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Folgen mit Konstantin geben. Wir haben noch ein paar Themen, die wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel Migration von Legacy-Systemen oder Rewrites, was man dabei alles falsch machen kann.
Der Death March der Rewrites.
Genau. Okay, dann macht's gut und bis bald.